Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 6. September 2022 zur 707. Folge Verbinde die Punkte. Hybristische Hybriditäten, mein heutiger Titel. Und was für ein Titel das mal wieder ist, aber ja, soll keine Rolle spielen. Ja, es geht bergab für alle sichtbar geworden jetzt, vor allem auch mal wieder in den letzten Tagen. Es kommt kein Gas mehr durch die Nord Stream 1. Über die Nord Stream 2 dürfen wir ja hier politisch korrekterweise nicht sprechen. Wir haben wohl ja eine kleinere Kriegserklärung ausgesandt gen Osten. Zumindest wurde das im Kreml so verstanden. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Und ja, daher dürfen wir gespannt sein, wie es denn jetzt die nächste Zeit weitergehen wird. Dem Deutschen wird in diesen Tagen sehr, sehr eindringlich klar gemacht, ja, wo denn tatsächlich sein Platz ist. Und viele, viele Menschen können es tatsächlich wohl nicht mehr stemmen. Das kündigt sich an vielen, vielen Stellen an. Vor allem, wenn man ja aufs Gas blickt, auf die Elektrizität blickt, aber auch die anderen Lebenserhaltungskosten, Lebensmittel und so weiter. Benzin, schießen ins Unermessliche. Und ja, ich habe da immer wieder von gewissen Provokationen gesprochen, von welcher Seite man das auch immer betrachten möchte. Ich bleibe dabei. Man musste es den Menschen zeigen, denn sie haben es ja die letzten 20 Jahre tatsächlich nicht geglaubt. Und so kann man da aus dieser Situation durchaus noch etwas Positives herausschöpfen, wie ich finde. Wir werden durch ein Nadelöhr gehen müssen die nächsten Wochen und Monate. Auch der Winter dürften durchaus herausfordernd werden. Aber ja, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir, wenn wir ja diese Hürden mal genommen haben, gemeinsam in eine durchaus positivere Richtung starten können. Ja, wie gesagt, macht euch nicht allzu viel Sorgen. Bleibt, wenn es denn die Situation zulässt, entspannt. Holt euch raus aus diesem ganzen Wahnsinn und ja, immer wieder geht in den Wald, geht in den Garten, sucht die Natur, sucht ein nettes Gespräch und versucht ja dieser digitalen Welt ein bisschen zu entfliehen, außer natürlich meinen kleinen Zusammenfassungen hier, denen könnt ihr natürlich getrost weiterhin folgen. Ja, immer ein bisschen Humor dabei, ihr wisst es. Nun gut, ja, wie immer, macht ihr euch natürlich die eigenen Gedanken. Zieht eure eigenen Schlüsse, zieht eure eigenen Konsequenzen. Und ja, ich kratze hier ja bekanntlich nur an der Oberfläche. Und damit möchte ich auch gleich beginnen. Und wir bleiben bei den Hybriditäten, die wir da aus dem Kreml hören. Deutschland hat Russland einen hybriden Krieg erklärt, heißt es hier vom ehemaligen russischen Präsidenten Medvedev. Ja, Deutschland hat Russland mit Sanktionen belegt. Der ehemalige russische Präsident Medvedev sieht darin eine Kriegserklärung. Und ja, wenn man sich ein Land auf der Erde aussuchen könnte, mit dem man wirklich keinen Krieg anfangen möchte, dann wäre das, wenn ich da etwas zu entscheiden hätte, was ich Gott sei Dank nicht habe, wohl Russland. Und ja, auch wenn man das vielleicht aus deutscher Sicht nicht so sieht, es geht ja immer darum, wie der andere das sieht, beziehungsweise gehören immer zwei dazu. Und ja, wie die Russen hier auf diese sogenannte hybride Kriegserklärung reagieren, ja, das werden wir sehen. Ein erster Fingerzeig könnte, muss nicht, gibt es wohl verschiedenste Gründe, die hier angeführt werden, aber es könnte natürlich der Gasstopp sein, der nun seit dem gestrigen Montag tatsächlich mal wieder zustande gekommen ist. Gasstopp wegen hybrider Kriegsführung wird hier bei der Welt gefragt. Darum wählt Russland die Opferrolle. Ja, man versucht weiterhin, die Russen hier in ein schiefes Licht zu rücken. Mehr und mehr Menschen verstehen allerdings, was hier tatsächlich geschieht, wer hier tatsächlich die Feinde des deutschen Volkes sind. Ich denke, da muss ich nicht tiefer drauf eingehen, ist ja ganz offensichtlich zu erkennen. Und ja, wenn hier andere Führungspersonen im Kreml sitzen würden, nicht Putin, auch nicht Medvedev und so weiter, würde es wohl ganz, ganz anders ausschauen. Ähnliches gilt ja für die 16 Jahre in den USA. Obama, Clinton, wäre Clinton an die Macht gekommen 2016, würden wir uns hier, denke ich mal, nicht mehr so unterhalten, wie wir das tun. Und ja, das ist immer wieder eine Sache, die mich da weiterhin optimistisch bleiben lässt, wenn denn tatsächlich ja die sogenannten Bösen wirklich in voller Kontrolle wären, wäre meines Erachtens die Welt noch um einiges schlimmer. Ja, was wir momentan erleben, ist meines Erachtens, ja, ich wiederhole mich da auch immer wieder, ein durchaus heftiges, aber ja, vor allem auch notwendiges Aufwachprogramm für die Massen. So, es wird gestritten. Gazprom und Siemens Energy sind sich nicht ganz einig, was denn der wahre Grund für den Gaslieferstopp ist. Durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt nach wie vor kein Gas. Ob das gerechtfertigt ist, darüber wird aktuell gestritten. Gazprom beruft sich auf technische Mängel. Siemens Energy hält einen Stopp deswegen nicht für begründet. Ja, ich sag's da immer wieder, die Nord Stream 2 ist voll, die müsste man nur aufschrauben. Ach ja, genau. Dürfen wir ja nicht drüber sprechen. Eine Absurdität jagt die andere. Ja, Gasstopp wegen angeblichen Lecks bei Nord Stream 1, also hier Siemens widerspricht Putin. Leck ist kein technischer Grund für die Einstellung des Betriebs. Ja, auch hier mal wieder ganz klar, Putin ist schuld. Und ja, aus Russland kommt eine Begründung, die durchaus ja, Sinn macht meines Erachtens. Feuer- und Explosionsgefahr, Gazprom begründet Stilllegung von Nord Stream Pipeline. Ja, ob das jetzt tatsächlich einen rein technischen Grund hat oder ob es vielleicht doch etwas politisch motiviert ist, ja, da kann man sich natürlich ebenfalls drüber unterhalten, dass die Russen ja mit den Deutschen tatsächlich ja wie mit einem Hund im Stöckchen spielen. Das sieht man meines Erachtens in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich. Und ja, man wird durch die Manege geführt. Das ist ein durchaus strapaziertes Wortspiel in den letzten Wochen geworden. Ja, was bleibt als Ergebnis? Die Gaslieferungen bleiben ausgesetzt. Entgegen der Ankündigung wird auch morgen kein Gas bei der Nord Stream 1 fließen. Laut Gazprom, ja, haben wir schon geredet. Deutschland sei dennoch gut gerüstet, betont das Wirtschaftsministerium. Ja, ich sag nur Wasser zu den Cornflakes, zum Müsli und so weiter, ohne Scheiß. Ja, angeblich sind die deutschen Gasspeicher ja bis zu rund 80% gefüllt. Das soll bis kurz nach Jahreswechsel halten. Wahrscheinlich kommen wir über den Winter, so die Aussage von Scholz. Wir werden sehen, wie es dann im Januar, Februar tatsächlich aussehen wird. Wie gesagt, wenn es dann wirklich hart auf hart geht und ja, der Deutsche sich vielleicht bemüht, eine alternative Regierung zu finden, ich deute es mal so an, eventuell lässt sich dann auch Putin wieder weichen, hier das Gas einfach aufzudrehen. Ich habe ja mal die Seite der Bundesnetzagentur besucht. Hier kann man da die aktuelle Lage der Gasversorgung in Deutschland immer ganz genau einsehen. Und hier sieht man das seit dem 31.08. Hier kann man das ein bisschen reingestrollt sehen. Eben über die Nord Stream 1 nichts mehr fließt. Und dann haben wir hier den Gasfluss aus Waldhaus, also nicht die Nord Stream 1. Aber auch da scheint momentan nicht allzu viel anzukommen. Ja, wie weit ist eine deutsche Regierung, die sich selbst von Energieversorgung abschneidet, haltbar? Ich denke, das fragen sich in diesen Tagen durchaus einige Betrachter, auch diejenigen, die in den letzten Jahren noch ganz, ganz fest die Augen zugedrückt haben. Der Unmut ist überall zu erkennen. Und ja, wir haben, wenn es um den Endverbraucher, aber also um den in die kleinen Haushalte, aber auch um die Großindustrie geht, einige schwerwiegende Konsequenzen wohl zu tragen. Wir sehen bei Einzelhaushalten Preissteigerungen monatlich, die ja um 1.000, 2.000 Euro nach oben geschossen sind. Wir sehen die ersten Firmen, die tatsächlich wegen diesen Gaspreisen nun pleite gehen. Und ja, wie gesagt, wie lange kann sich eine Regierung noch halten, wenn hier die Industrie, der Mittelstand ja, und auch die Privathaushalte wirklich nicht mehr fähig sind, das tägliche Brot zu erwerben? Hier heißt es bei der Bild: Kostenbeben wegen Putins Lieferstopp. Natürlich Putin schuld. 30% rauf, der Gaspreis explodiert. Ja, hier haben wir diese Gasempfangsstationen Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, wo in diesen Tagen kein Gas mehr ankommt. Ja, wir sind gespannt, wann das wieder behoben sein wird. Die NZZ titelt hier: Eskalation der Gaskrise reißt die Börsen nach unten. Ja, gibt's kein Gas mehr, gibt's erhebliche Probleme bei der Stromerzeugung. Und wenn die Energiepreise so nach oben schießen, reißt es natürlich auch alles andere mit. Wenn die Energie billig ist, kann man billig produzieren. Ist sie teuer, muss man sehr, sehr viel aufwenden, um gewisse Dinge produzieren zu können. Und ja, ab einem gewissen Punkt rentiert sich das einfach nicht mehr. Ja, wir haben hier eine Sicht aus Aserbaidschan. Hier heißt es: Die Elektrizitätspreise in Deutschland sind im Jahr 2022 um 860% gestiegen, also eine Verachtfachung der Strompreise in Deutschland beim Gas. Sieht das wohl ähnlich aus. Man fragt sich, wer soll das alles noch zahlen? Ja, die nächste Phase. Es gab einen Stresstest, muss ich nicht genauer darauf eingehen, ist alles nicht so wichtig. Zwei Atomkraftwerke könnten weiterhin am Netz bleiben. Das hat jetzt Habeck ja gefordert. Seine Strategie oder sein Stresstest zur Versorgungssicherheit hat laut einem Bericht des Handelsblatts erste Ergebnisse geliefert. Demnach macht es Sinn, zwei der drei deutschen Atomkraftwerke weiterhin zu betreiben. Ja, mal schauen, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Ja, ich sehe da wirklich den Niedergang an allen Fronten. Wo läuft es tatsächlich noch positiv? Und wenn wir uns die deutsche Regierung anschauen, dann ja, wäre eigentlich ein Gesamtrücktritt angebracht. Ich halte mich da raus. Wie gesagt, wir können ruhig noch ein bisschen weitermachen. Je höher der Flug, je größer die Hybris ist, umso tiefer wird dann wohl auch der Fall sein. Ja, wo wir gerade bei den Atomkraftwerken waren, es gibt ja dieses Atomkraftwerk in der Ukraine, in Saporischschja, unaussprechliches Wort. Und dieses wurde nun nach längerem Hin und Her, ich habe das nicht so betrachtet in meinen Sendungen, wohl auch vom Netz genommen. Es ist das größte Atomkraftwerk wohl in Europa. Was bedeutet das ja, diese Stromversorgung, über die so viel geredet wird, auch hier nochmal, unter größeren Druck geraten ist. Ja, ein Wort mal wieder zum Bitcoin. Der spielt da natürlich eine gewisse Rolle. Auch da gibt es ja um Energie. Es gibt ja den einen oder anderen, der behauptet, dass Bitcoin der direkteste Weg ist, Energie in Geld umzuwandeln. Und hier gibt es durchaus den ein oder anderen Ansatz, der beschreibt, wie Bitcoin dabei helfen kann, ein Stromnetz zu stabilisieren. Wer sich dafür interessiert, kann sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Hier heißt es, das Bitcoin-Mining kann die Energieindustrie revolutionieren und auch wie damit umgegangen wird. Da gibt es ja Beispiele aus Texas zum Beispiel, wo der Strom nur dann benutzt wird, wenn er eben zu viel ist. Wenn der Strom knapp wird, schalten sich die Miner wieder ab und schaffen es dadurch, das Stromnetz stabil zu halten. Ich denke, da könnte man was machen, wenn man sich nicht von Anfang an gegen gewisse Dinge sträuben würde. Das Thema der Energieverschwendung ist ja immer ein ganz großes, wenn es um Bitcoin geht. Und hier habe ich einen interessanten Artikel. Bitcoin Mining verbrauchte weniger Energie als das Computerspielen. Und ja, da kann man sich mal überlegen, was denn für die Menschheit wichtiger wäre. Die Jugendliche, die vorm Computer sitzen, oder ein hartes, faires, dezentrales, unveränderliches Geld. Aber ja, das nur am Rande. Und ja, ich musste dran denken, ich habe das, glaube ich, schon mal gezeigt, gerade in Zeiten, wo die Energie teuer ist und auch Heizen für viele, viele ein Problem ist, würde es vielleicht Sinn machen, sich die Frage zu stellen, ob ein Bitcoin-Mining-Heizsystem vielleicht Sinn machen würde. Ich habe ein System, das während des Prozesses oder das den Prozess des Bitcoin-Minings ausnutzt, um eben Wärme zu erzeugen, beziehungsweise diese Wärme wird sowieso erzeugt und diese Wärme soll dann eben einfach zum Heizen genutzt werden. Nur am Rande, dass es hier eben beim Bitcoin durchaus die ein oder andere Lösungsmöglichkeit für die Probleme dieser Tage gäbe. Ja, wir kommen zurück auf das Thema der Energieknappheit. Das ist nicht nur in Europa gerade ganz akut, sondern auch, wie wir hier lesen dürfen, in Kalifornien. Dort wird ein Notstand im Stromnetz ausgerufen. Hier steigt die Wahrscheinlichkeit von Blackouts. Und das ist auch ein Thema, das in Deutschland immer wieder im Mainstream auftaucht. Aus irgendeinem Grund ist mit Sicherheit keine Agenda dahinter. Wir schauen es uns gleich an. Zuvor noch zwei Meldungen wohl über den Bitcoin. Interessanterweise, wir haben es immer wieder beobachtet, dass die Russen dank der Sanktionen Möglichkeiten gesucht haben, wie man internationalen Handel möglich machen kann, ohne den US-Dollar zu benutzen oder Euro zu benutzen. Und nun haben sich wohl tatsächlich dazu durchgerungen, die Benutzung von Kryptowährungen zu legalisieren, wenn es um internationalen Handel geht. Wir werden es weiter beobachten. Wie gesagt, meines Erachtens äußerst interessante Entwicklung. Und hier nochmal ein Statement vom Bitcoin Magazine. Bitcoin Maximalismus ist die Idee, dass man zuallererst das Geld reparieren muss, das Geldsystem reparieren muss. Und wer sich nur annähernd mit der Geschichte der Federal Reserve auseinandergesetzt hat, wer sich die momentanen Inflationsraten und so weiter anschaut, der weiß, dass das Geldsystem eventuell das Grundproblem in unserer Gesellschaft ist. Bitcoin könnte da eine Lösung sein. Ich sage nicht, dass es die einzig mögliche Lösung ist. Da gibt es ja durchaus auch andere Ansätze. Allerdings hat Bitcoin natürlich, für mich zumindest, den Vorteil, dass man sich da selbst involvieren kann. Das sind ja bei anderen Thematiken oder ist ja bei anderen Thematiken nicht der Fall. Ich habe noch nicht gehört, dass ich hier irgendwie mich zum Beispiel bei Nisara engagieren könnte oder meine eigenen Goldmützen drucken darf ich auch nicht. Wo wir gerade bei den Goldmützen sind, gibt natürlich noch sehr, sehr interessante weitere Entwicklungen, die ich in der letzten Sendung schon angedeutet habe. Und hier sehen wir sie, die Goldmünze, die nun in Simbabwe eingeführt wurde. Wer sich an meine ersten Sendungen erinnern kann, der weiß, dass ich zu Beginn zumindest immer wieder nach Simbabwe geblickt habe. Und diese Entwicklung ist meines Erachtens oder könnte meines Erachtens auch eine einen ganz anderen Verlauf nehmen, ich nenne es mal so. Und durchaus auch richtungsweisend für andere Länder sein. Also, egal was es wird, ob es goldgedeckt wird, ob es ein dezentrales System wie Bitcoin wird, werden wir alles sehen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es so, wie es jetzt geht, mit diesem Zentralbankensystem einfach nicht mehr weitergehen kann. Und sind da gespannt, dass sich das Fiat-Finanzsystem gerade selbst abbaut. Ich denke, auch das ist für alle zu betrachten. Zurück beim russischen Gas. Es wird wieder fließen, wenn der Westen die Sanktionen aufhebt. Das kommt nun aus dem Kreml. Und da hat man sich momentan eine sehr komfortable Situation geschaffen, ich sag's mal so. Und hält den Westen da tatsächlich an der langen oder an der kurzen Leine, je nachdem. Und im Westen, in Berlin, in Washington, in Washington vielleicht nicht, aber vor allem in Berlin, kann man sich nun entscheiden, ob man den Amerikanern weiter bei der Aufrechterhaltung der Sanktionen hilft oder ob man vielleicht doch Zugeständnisse machen soll. Ich meine, die Sanktionen sind ein Witz, wenn wir uns gewahr machen, dass wir zum Beispiel über Indien, über China Gas kaufen, dass diese Länder zuerst den Russen abgekauft haben, billig, teilweise noch mit unseren Steuergeldern und das an Deutschland dann weiterverkauft wird, dann ist das nicht wirklich die Einhaltung der Sanktionen. Und während hier die Situation in Westeuropa, Deutschland, Italien, Frankreich, England und so weiter, weiterhin verschärft, stehen die Russen relativ gut da, zumindest wenn man diesen Artikel The Sun Glauben schenken darf. Hier heißt es in einem wunderbaren Wortspiel, thanks a lot, also vielen Dank für die Sanktionen. Willkommen im von Sanktionen getroffenen Russland, wo die Preise nach unten gehen, während die Briten hier eben mehr und mehr Opfer der Inflation werden. Also hier können wir vergleichen. In Großbritannien sind die Preise für Essen bis zu 10% hochgegangen Und ja, in Russland um 11% runter. Eine Sache, die wir immer wieder angedeutet haben, dass die wahren Opfer der Sanktionen mit Sicherheit nicht in Russland sitzen. So, und nun heißt es hier, ja, aus Deutschland. Kunden können Energiepreise nicht mehr zahlen. Nun geraten die Stadtwerke in Panik. Also das, was uns jetzt im September bevorsteht, ist ja unvorhersehbar. Lassen sich die Deutschen noch gefallen? Und wenn nicht, wie werden sie reagieren? Die ersten Proteste werden ja schon auf die Straße getragen. Ja, ich deute mal an, was passiert, wenn hier vielleicht noch nicht im September, aber dann im Dezember oder im Januar in Berlin zum Beispiel die Menschen 3 Tage nicht heizen können. Ich denke, ja, hier deutet sich durchaus einiges Spannendes für den Herbst, den Winter an. Allerdings sollte man nicht so weit gehen, sich hier zu Gewalt hinreißen zu lassen, denn wir haben auch schon gesehen, ab dem 1. Oktober darf die Bundeswehr auch im Inneren eingreifen. Und ja, wir kennen alle die Lissabonner Verträge. Also, dass eine gewisse Anarchie ist das falsche Wort. Anarchie heißt nichts anderes als frei von Herrschaft. Soweit sind wir noch nicht. Aber dass eine gewisse Eskalation, die in eine Gewaltspirale führen würde, nur den Mächtigen nutzt. Ich denke, auch das habe ich immer wieder klar gemacht. Und es sollte auch den meisten tatsächlich bewusst sein. Ja, eine gute Nachricht. Irgendwas läuft dann doch gut, und zwar, wenn es um Steuern und Abgaben geht. Deutschland ist bei Steuern und Abgaben international Spitze, ja, wenigstens dort sind wir noch Weltmeister. Aber auch hier wird schon entsprechende Kritik geäußert. In kaum einem anderen Land greift der Fiskus Bürgern und Unternehmen so tief in die Taschen wie in Deutschland. Eine durchgreifende Senkung von Steuern und Abgaben würde den Menschen angesichts der explodierenden Energiepreise mehr helfen als staatliche Transferzahlungen. Ja, diese staatlichen Transferzahlungen, ich komme gleich drauf, ist ein Riesenhilfspaket für 65 Milliarden geschlossen worden, erinnert den ein oder anderen an einen Dieb, der dir hier ja einen Großteil deines Vermögens abnimmt und ja, dir aber noch die ja, Münzen sozusagen im Geldbeutel lässt. Und ja, man darf sich dann dafür auch noch bedanken. Ja, diese und andere Vergleiche wurden in sozialen Medien durchaus gezogen. Und ja, über den Unmut habe ich immer wieder gesprochen. Und nun droht bei Protesten eine unheilvolle Allianz, wie es hier heißt. Linke und Rechte haben bereits seit Tagen Proteste gegen die Regierung angekündigt. Nun wollen auch die Gewerkschaften die Menschen auf die Straße bringen. Wie in Tschechien könnte eine bizarre Allianz entstehen, ob gewollt oder ungewollt. Ja, auch hier muss sich wirklich jeder selbst seine Gedanken machen. Natürlich macht es für viele, viele Menschen Sinn, auf die Straße zu gehen. Ich bin auch der Meinung, wenn genug Leute auf die Straße gehen, haben sich gewisse Dinge innerhalb weniger Stunden erledigt. Allerdings muss man halt auch sehen, wenn hier gewisse politische Gruppen die Führung übernehmen, ob es jetzt die Linken oder die Rechten sind, auch die AfD hat sich ja da ganz klar positioniert inzwischen schon, dann gibt es hier natürlich immer die Gefahr einer gewissen Steuerung, und dass diese Steuerung nicht unbedingt immer in eine positive Richtung läuft, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Also auch hier muss man durchaus zeigen, wie sein Standpunkt ist, allerdings auch durchaus vorsichtig sein. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Und ja, wenn es um Steuerung geht, da spielen natürlich die Medien wie immer eine ganz große Rolle, allen voran der Bild. Und allein an dieser Wortwahl hier sehen wir schon, was denn gewollt ist eventuell. Heute wird Leipzig zum Pulverfass, heißt es hier, Demonstranten aller Lager erwartet. Das war die Meldung gestern. Es wurde nicht nur in Leipzig, sondern in vielen anderen Städten auch demonstriert. Und ja, für viele der Auftakt dieses heißen Herbstes, der nun, ja, nicht nur Deutschland bevorsteht. So, hier ein weiterer Artikel diesbezüglich. Tausende auf den Straßen, Linke und Rechte protestieren gegen Energiepolitik. Ja, also hier wird auch von Magdeburg gesprochen, wo demonstriert wurde. Und ich denke, das wird nicht abreißen. Eventuell kommt neben dem Montag oder kommen neben dem Montag noch weitere Tage hinzu. Werden wir alles sehen, wenn sich die Situation weiter verschlimmert. Ja, egal was meine Wähler denken, ein Baerbock-Zitat, das ja ebenfalls wohl in die Geschichte eingehen wird. Linke gehen gegen Grüne auf die Straße. Ihr seht, ja, auch hier spielt die Verwirrung wohl eine größere Rolle. Ja, linke Gruppen wollen Montag in Berlin gegen die Politik der Grünen protestieren. Alexander King, medienpolitischer Sprecher der Linksfraktion in Berlin, erklärt, warum. Ja, wenn sich Links-Grün nicht mehr versteht, dann wissen wir ebenfalls, dass hier gewisse Ideologien einfach nicht mehr funktionieren. Ich habe schon angedeutet, dass nicht nur Deutschland von Massenprotesten betroffen sein wird. Wir sehen, wenn wir in andere Länder sehen, bereits gehörigen Unmut, der auf die Straße getragen wird. 70.000 Tschechen demonstrieren gegen Ukraine-Politik der Regierung. War es nicht der tschechische, ein tschechischer Minister, ich weiß nicht mehr welches es war, der jetzt vor wenigen Tagen erst vor einer Revolution gewarnt hat und auch das Fortbestehen der EU in Frage gestellt hat. Und der hier heißt es, über die Massenproteste in Tschechien zeigt sich, was Deutschland bevorstehen könnte. Ja, und hier haben wir sie schon, die mobile Einsatztruppe. Also, ich bin wirklich davon überzeugt, dass friedliche Proteste vielleicht nicht die Welt ändern werden, aber durchaus ihre Berechtigung haben. Allerdings, sobald das Ganze in Gewalt umschlägt, gibt man natürlich dem Staat eine gewisse Legitimierung, hier entsprechend einzugreifen. Und gerade wenn wir uns die Vergangenheit von gerade linken Protesten anschauen, wissen wir, dass da durchaus ein gewisses Potenzial besteht. Ja, wo wir gerade in Tschechien sind, blickt mal kurz in die Slowakei, wo man in eine Regierungskrise stürzt. Und ja, das sagt, glaube ich, auch ganz, ganz viel über andere Länder der Welt aus. Viele, viele Länder erleben in diesen Tagen Zeiten, die durchaus fordernd sind. Wir blicken nach Italien, besser gesagt nach Neapel, wo die Menschen dabei sind, ihre Energierechnungen zu verbrennen und vor dem Rathaus zu demonstrieren. Wir zahlen unsere Rechnungen nicht mehr. Es wird nun Chaos ausbrechen in Neapel. Heißt es hier noch weiter, macht man keine Witze. Eine Sache, die man immer wieder sieht oder die immer wieder rentiert, sind die Google- bzw. Twitter-Trends in diesem Fall. Hier heißt es, Masken sind kein mildes Mittel. Wir sehen, dass sich auch, wenn es um Corona geht, bei vielen, vielen Menschen wohl die Dinge geändert haben, zumindest deutet sich das im einen oder anderen sozialen Medium an, aber das wird uns im Laufe der Sendung noch beschäftigen. Ja, ein Blick nach Chile. Wie gesagt, ich habe über viele, viele Länder immer wieder berichtet, in denen protestiert wird. Dort lehnt man die neue Verfassung ab, ist ebenfalls auf der Straße. Ich habe auch Bilder aus Argentinien gesehen, wo Polizei eingesetzt wird, um die Menschen eben wieder zu beruhigen. Und wir blicken nach Wuhan, wo die Menschen nun damit beginnen, ebenfalls auf die Straße zu gehen, um ein Ende des Lockdowns zu fordern. Ja, auch hier sehen wir, dass die Spezialeinheiten nun eingesetzt wird, um durchaus rabiat gegen die Menschen vorzugehen. Die gleichen Themen weltweit, und das ist immer wieder eine Sache, die man auch feststellen und festhalten muss, dass der Wandel, von dem wir immer wieder sprechen, eben nicht nur auf einzelne Länder, auf einzelne Regionen beschränkt ist, sondern tatsächlich die ganze Welt betrifft. Wir blicken zurück nach Deutschland und hier heißt es Deindustrialisierung. Die deutsche Industrie steht auf dem Spiel. Bis heute konnte Deutschland seine industrielle Struktur als Motor der heimischen Wirtschaft bewahren. Nun droht Gefahr. Ja, diese Gefahr, die hier droht, ist meines Erachtens kein Zufall. Man wollte diese Deindustrialisierung Deutschlands herbeiführen, aber ich denke, hier sind die Zügel entglitten und das, was jetzt hier tatsächlich passiert, hat keinerlei Bezug mehr zur Realität und wir werden sehen, meines Erachtens, wie hier eine gewisse Führungsriege erleben wird, dass sie völlig auf dem falschen Dampfer geführt wurden. So, erste Firmen stoppen Produktion für immer. Substanz der Industrie ist bedroht. Auch das ist eine Sache, die ich hier seit Jahren ankündige, der wir hier nun in Echtzeit weiter beiwohnen dürfen. Und auch hier wird in den Medien schon gefragt, ob die deutschen Firmenpleiten ebenfalls eine Sache ist, die Annalena Baerbock ebenfalls relativ wurscht bzw. egal sind. Aus der Energiekrise wird im Winter eine Wirtschaftskrise. Unser Kolumnist Maurice Höfgen zeichnet ein düsteres Bild der drohenden Insolvenzwelle. Ja, Maurice Höfgen, wer sich ein bisschen mit dem Bitcoin beschäftigt, ist für den ist es auch kein Unbekannter. Ich finde aber das wirklich jetzt nur am Rande. So, wie hart es Deutschland treffen wird und auch schon tut, sehen wir an dieser Horrormeldung hier. Toilettenpapierhersteller Hagler ist insolvent. Oh mein Gott, wie sollen wir durch den nächsten Lockdown kommen, wird sich der ein oder andere fragen. Im Pandemiejahr 2020 hatte Hagler noch einen Jahresüberschuss von rund 650.000 Euro ausgewiesen. Nun schlittert der Toilettenpapierhersteller in die Insolvenz. Natürlich alles mit einem kleinen Augenzwinkern weitergegeben, dass das natürlich eine Einzelmeldung ist, aber für eine generelle Entwicklung steht. Auch das sehe ich hier ziemlich klar. So, über die Produktion bei SKW hatte ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon gesprochen. Ich möchte mal hier nochmal klarstellen, dass die AdBlue-Versorgung auf dem Spiel steht. Für diejenigen, die noch die alten Diesel fahren, ist das kein Problem. Aber ich glaube oder bin davon überzeugt, dass 99% der LKWs, die momentan auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, AdBlue benötigen. Und wenn es kein AdBlue mehr gibt, dann brechen auch hier gewisse Lieferwege relativ schnell zusammen. Also wir sehen einen Gesamtkollaps auf allen Ebenen. Und ja, wie gesagt, wie der Mensch darauf reagieren wird, werden wir sehen. Bloomberg titelt hier von RT wiedergeben, dass Deutschland die Rezession nicht mehr verhindern kann. Und ja, das ist eine Sache, die den meisten gutbürgerlichen Menschen wohl noch so nicht angekommen ist. Allerdings, jeder, der ein bisschen noch in der Verantwortung steht, jeder, der vielleicht nicht fünfstellig verdient, der muss in diesen Tagen tatsächlich schauen, wo er bleibt. Und das sind viele, viele, viele Menschen. Was ich allerdings feststelle, ist, dass bei den Menschen, die ich so treffe, eine größere Vorbereitung vonstatten gegangen ist, als man sich das eigentlich denken würde. Und dass auch der Zusammenhalt in Nachbarschaften, in Familien wieder dabei ist, größer zu werden, ist natürlich eine Sache, die einem da durchaus Hoffnung und auch sogar Freude macht. Ja, ich habe es angedeutet, es ist nicht nur Deutschland, auch anderswo geht's bergab. Eine Beispielsmeldung aus Großbritannien. 6 von 10 britischen Fabriken könnten ebenfalls vor dem Ausstehen. Und wo wir schon bei 6 von 10 sind, blicken wir auf 8 von 10. Und 8 von 10 Twitter-Accounts sind Fakes. Also 80% bei Twitter sind keine realen Menschen, sondern Bots. Und das geht jetzt aus einem Bericht eines Sicherheitsexperten hervor. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass Elon Musk ein leichtes Lächeln aufsetzt. Ist aber jetzt wirklich nur aus dem Zusammenhang gerissen. Wir blicken zurück nach Deutschland auf die Energiekrise. Und hier haben wir das Schloss Neuschwanstein, wenn mich nicht alles täuscht. Und es verheißt hier Licht aus in Bayernstädten und Kommunen. Der ein oder andere würde das durchaus als eine symbolische Meldung hernehmen. Und unser beliebter Ministerpräsident Markus Söder, hier haben wir Aiwanger zwar, aber Söder befürchtet Abstieg ganzer Bevölkerungsschichten. Ja, die CSU und auch die CDU, die haben wirklich ein Husarenstück hier abgeliefert. Man könnte fast meinen, dass die Rot-Grün-Gelbe, also die Ampelregierung, die Idee der CDU war, weil die CDU jetzt da natürlich ganz, ganz fein dasteht und auch für zukünftige Zeiten wahrscheinlich darauf spekuliert, als unschuldige Retter wieder gewählt zu werden. Und allen voran, neben Markus Söder, muss man da wohl Friedrich Merz nennen, der nun Verschwörungstheorien verbreitet. Uns droht Anfang nächsten Jahres ein Blackout, heißt es hier von ihm. Ist Deutschland Sachen Energie für die kommenden Monate gewappnet? CDU-Chef Friedrich Merz glaubt das nicht. Ja, die CDU hat mit dem ganzen Chaos natürlich nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und man könnte fast glauben, dass hier Die Wahlniederlage im September pure, pure Absicht war. Natürlich auch eine Verschwörungstheorie. So, der Stresstest. Wenn es zum Blackout kommt, wird der Habeck-Blackout geheißen. Ihr merkt, die Stimmung kippt ganz, ganz deutlich im Land. Hier heißt es beim Münchner Merkur. Was passiert, wenn der Strom tagelang ausfällt? Katastrophenschutz plant für den schlimmsten Fall. Alles Themen, die vor einem Jahr noch im Bereich der alternativen Medien behandelt wurden und nun in den Mainstream gefunden haben. Ob es weit kommt oder nicht, ich gehe davon aus, dass hier weiterhin eine gewisse schützende Hand die Dinge nicht zu schlimm werden lässt. Und diese Meldungen könnten natürlich zu einer gewissen Panik führen, könnten aber auch dazu führen, dass die Menschen sich Gedanken machen, wie sie sich für gewisse Eventualitäten vorbereiten. Und wenn es dann nicht so schlimm kommt, ja, ist es auch gut, sage ich mal. Ja, die Entlastungen. Ich habe sie bereits angesprochen. Maßnahmenpaket des Bundes wurden jetzt übers Wochenende verabschiedet. Entlastungen von 65 Milliarden Euro. Hier haben wir sie. Ja, ich sag's nicht. Wochenlang hat die Bundesregierung um ein weiteres Entlastungspaket gerungen. Nun ist es endlich da. Mit insgesamt 65 Milliarden Euro sollen Bürger und Unternehmen wegen der stark gestiegenen Preise unterstützt werden. Ja, die stark gestiegenen Preise. Aber ein Grund dafür ist natürlich ja vor allem auch die Inflation. Und wenn ich jetzt weitere 65 Milliarden Euro erschaffe, mehr oder weniger, dann steigt auch die Inflation wieder, die Geldmengenausweitung wird erhöht und ja, da beißt sich die Maus mal wieder in den Schwanz. Und wie wir es vorher schon bei der Wirtschaftswoche gelesen haben, wie wäre es denn einfach mal damit, die Steuern ein bisschen zu senken? Die ein oder andere, ja, CO2-Steuer zum Beispiel, ist ja eh nicht allzu sehr beliebt. Und nein, das machen wir nicht. Und wenn wir da von den Entlastungen sprechen, also Rentner kriegen glaube ich, 300 Euro einmalig bei einer monatlichen Energiekostenerhöhung von rund 1000 Euro natürlich ein Geschenk. Studenten kriegen auch ein bisschen was. Es wird mal wieder so ein bisschen Schönwetterpolitik betrieben. Aber ja, auch das wird den Karren nicht mehr aus dem Matsch bekommen. Steuern, Strompreis, Einmalzahlungen, das hat die Ampel für Sie ausgehandelt. Ja, wer diese 85 Milliarden Euro am Ende des Tages zahlt, ob über Steuern oder Geldmengenausweitung, ist den meisten auch klar. Ja, wer ist denn eigentlich das hier? Den kenne ich gar nicht. Ach, der grüne Chef Omid Nuripur. Ja, der muss natürlich auch mitreden. So, ungewöhnliche Kulisse heißt es hier. Hintergrund gibt Rätsel auf. Auf welchem Bild saßen Scholz und Co.? Ja, hier wird von wilden Mustern, dazu skizzenhaften Augen gesprochen, die eingebettet in kreisrunde Formen sind. Ja, das Bild stach ins Auge. Und wer sich ein bisschen mit Symbolismus auskennt, ja, der hat hier mit Sicherheit das ein oder andere zu entdecken, sage ich mal. Man muss es den Menschen zeigen. Und ja, auch bei T-Online bekommt man langsam, ja, eventuell einen Sinn dafür, dass die wahren Entscheidungen, ja, im Hintergrund entschieden werden. Ja, man möchte den Deutschen helfen seitens der Regierung, scheitert aber tatsächlich am einfachsten Vorgängen. Der deutsche Staat kann seinen Bürgern kein Geld überweisen. Finanzminister Christian Lindner erklärt, dass technische Probleme die Entlastung der Bevölkerung deutlich erschweren. Deutschland 2022. Ich lache da, weil ja, ich erwarte mir tatsächlich keinerlei Hilfe, die man tatsächlich als solche benennen kann. So, Hybriditäten und Lächerlichkeiten. Wir blicken mal wieder auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und man könnte fast meinen, er wird in diesen Tagen mit Vorsatz zerpflückt. RBB-Razzia, aber nicht die erste ARD-Führungsetagen im Visier der Ermittler. Und ja, so könnte man weitermachen. Wir blicken auf den NDR, wo man den Korruptionsverdacht offenbar jahrelang auf sich beruhen ließ. Alles kein Problem. Beim WDR zieht man den Reporter Detlef Flinz von seinen Aufgaben ab. Sein Parteibuch wurde zum Problem. Ja, bei den Grünen ist er wohl. Dass es gewisse kurze Wege zwischen der Politik und den öffentlich-rechtlichen Medien gibt, hat sich ja bis jetzt eigentlich nicht angedeutet. Ein Blick auf den MDR. Beste Meldung fast von heute. MDR-Chefin parkt auf Behindertenparkplatz. Also, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist dazu tatsächlich berechtigt, was sie dann als MDR-Chefin natürlich nicht unbedingt qualifizieren würde. Oder, ja, ihr ist es wurscht. Die Hybris mal wieder. Ja, mit dem dicken Dienstwagen ist es wirklich eine wunderbare Vorführung, die wir hier immer wieder sehen dürfen. Ah, hier haben wir sie. Carola Wille. Ja, und wo wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, kommen wir doch zur Tagesschau. Pseudo-Experten schaffen Glaubwürdigkeit. Wir haben diese gewisse politische Nähe auch zu den Grünen jetzt gerade gesehen. Könnte es sein, dass hier politische Agenten eventuell ins öffentlich-rechtliche Fernsehen und die Berichterstattung ihren Weg gefunden haben, obwohl sie da objektiv gesehen eigentlich gar nicht hingehören? Ja, gefährliche Frage natürlich. Hier heißt es Desinformation zum Klima. Immer wieder tauchen offene Briefe oder Deklarationen auf, die den menschengemachten Klimawandel anzweifeln. Unterschrieben von Wissenschaftlern. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, die vermeintlichen Experten sind gar keine Klimaforscher. Ja, es steht auch hier, es sind Wissenschaftler. Und ja, hier sehen wir mal wieder, wie ja, gewisse Erzählstränge hier doch weiter vorangetrieben werden, obwohl ja sich immer wieder, man gibt es ja schon zu, viele, viele sogenannte Wissenschaftler eben ja anders positionieren würden. Auch das wird sich auflösen. So, wir bleiben bei den grünen Agenden und Agenten. Grünen Politiker fand Nazi-Drohungen gegen sich. Hört, hört. Hakenkreuzschmierereien und aufgeschlitzte Autoreifen. Ja, gegen den grünen Politiker Manoj Subramaniam wird nun ermittelt. Ja, die Grünen. Und ja, dort ist man momentan wirklich empört über den Minister Backhaus. In einer Rede soll Mecklenburgs Vorpommern Landwirtschaftsminister Grünen-Chefin Ricarda Lang beleidigt haben. Nun rudert er zurück. Den Grünen geht das nicht weit genug. Sie fordern eine Entschuldigung von Manuela Schwesig. Nach Schmähungen gegen Ricarda Lang, was hat er gesagt? Natürlich nicht lustig, nicht lustig. Früher waren dick und doof zwei Personen. Geht natürlich überhaupt nicht. Ja, lass doch diese arme Ricarda Lang in Ruhe. Natürlich fühlt man sich da natürlich durch ihre ja, Position und ja, ihre Äußerungen durchaus provoziert, aber ja, in ein paar Jahren ist dann auch wieder vorbei. Dick und doof. Ja, dass die Ideologien in diesen Tagen immer wieder ja, aufeinander krachen und das ist da beim ein oder anderen woke eingestellten Menschen, ja, das ein oder andere Denkproblem gibt, das sehen wir unter anderem an dieser Meldung, hat sich immer wieder gezeigt. Und ja, traurige Meldung aus Münster. Das feige Schweigen der Woke-Bewegung. Tschetschene tötet Transmann. Als Täter von Münster noch unbekannt war und auf der Flucht, war für große Teile der Woke-Bewegung bereits klar, wer für das Verbrechen verantwortlich ist. Feministinnen und Kritikerinnen des Selbstbestimmungsgesetzes. Ja, also zum Beispiel diejenigen, die sich hier als Gegner dieser Woke-LGBTQ-Bewegung aufgestellt haben. Und ja, so war es dann aber nicht. Es war wohl ja, eher einer anderen Ideologie wohl zu verdanken, dass hier ja ein Mensch zu Tode gekommen ist. Und ja, wie soll man es denn nennen? Viele, viele junge Männer, die ja erst in den letzten Jahren ihren Weg nach Deutschland gefunden haben, haben gewisse, ja eventuell sogar kulturell motivierte Probleme mit dem, was da als grün, als hip, als ja der Zukunft zugewandt dargestellt wird. Und ja, man weiß jetzt nicht mehr so recht, wem man den Teddybären sozusagen zuwerfen soll. Und auch das ja, beweist mir zumindest, dass diese Ideologien allzu oft ja, auf Sand gebaut sind. Nichtsdestotrotz, ja, wir sind uns weiter natürlich einig. Die größte Bedrohung kommt weiterhin von rechts. Hier geht es um Hessen. Der Verfassungsschutz hat festgestellt, dass es in Hessen mehr Extremisten gibt. Die Zahl der Extremisten in Hessen ist nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Serie gestiegen. 13.086, darunter Rechts- und Linksextremisten sowie Islamisten, zählt der Montag veröffentlichte hessische Verfassungsschutzbericht 2021. Ja, man spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Die größte Bedrohung stelle aber weiterhin der Rechtsextremismus, sagt Beuth in Wiesbaden. Ja, gut, kennen wir uns natürlich weiter aus, dass das eine Statistik ist, an der eventuell etwas gefeilt wurde. Ja, das kann man nur erahnen. So, dann blicken wir auf einen Absturz in der Ostsee. Kölner Unternehmer und Karnevalist flog Unglücks-Cessna. Ja, hier wird von vielen in den sozialen Medien vermutet, dass es da gewisse Hintergründe gibt. Es wird von einer gewissen Rothschild-Nähe zum Beispiel gesprochen. Muss ich nicht darauf eingehen. Mal wieder jemand, der plötzlich und unerwartet zu Tode kommt. Ja, wir bleiben bei gewissen Havarien. Wir alle erinnern uns an die Ever Given. Und nun haben wir zufälligerweise drei Schiffe, die durchaus wichtige Knotenpunkte des internationalen Seehandels versperren. Frachtschiff vor Gibraltar, zerbrochen Öl und Diesel, erreicht spanische Küste, heißt es hier. Wir blicken in den Suezkanal, wo ein Öltanker auf Grund gelaufen ist, 1,5 Jahre nach der Ever Given-Havarie. Und auch im Bosporus hat sich ein... hat sich ein Tanker gefunden, ein Getreidetanker in diesem Fall, der die Durchfahrt von Europa nach Asien verhindert. Ich habe das jetzt hier nicht. Einen Moment. Ja, hier habe ich die Meldung. Getreidefahrer aus der Ukraine im Bosporus auf Grund gelaufen. Ja, es ist weiterhin eine riesige Show, die wir hier präsentiert bekommen. Und ich empfehle immer wieder, das Ganze als eine solche zu betrachten. Und aber nicht das eigene Leben hinten anzustellen, sondern wirklich eine gewisse Selbstermächtigung im Kleinen Tag für Tag anzustreben. So, wir blicken ein bisschen um die Welt. Kampfhubschrauber aus den USA, Taiwan startet neue Militärmanöver. Also auch dort werden wir noch gewisse Entwicklungen sehen. Erdogan droht Griechenland mit Krieg. Wir kommen plötzlich über Nacht, heißt es hier. Wir werden mal sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Und damit blicken wir nochmal in die Ukraine, aus der es heißt, Ukraine macht bei Gegenoffensive im Süden echte Gewinne. Das war ein Thema jetzt die letzte Woche. Und ja, hier heißt es, schwer beschädigte Flussüberquerungen, Artilleriebeschuss, Attacken von Bodentruppen. Nach Londons Ansicht hat die Ukraine im Süden des Landes große Fortschritte gegen die Invasionsarmee aus Moskau gemacht. Ja, für all diejenigen, die es glauben möchten, es wird nicht von jedem als wahr angenommen. Ja, es ist umkämpfte Region Cherson. Militärexperte hält ukrainische Offensive für eine Finte. Ja, auch da kann man sich eventuell einfach anschließen. So, ja, gute Nachricht für Deutschland. Stärkung der NATO-Ostflanke. Deutschland schickt mehr Soldaten nach Litauen. Mit Sicherheit. Keine weiteren Konsequenzen haben, fällt mir nichts dazu ein. Zur Verstärkung der NATO-Ostflanke schickte Berlin zusätzliche Truppen nach Litauen. Dort befanden sich bereits rund 1500 deutsche Soldaten im Auftrag des westlichen Militärbündnisses. Die Truppenaufstockung der NATO in Osteuropa halten an. Ja, wir werden sehen, was da am Ende des Tages herauskommt. Wird mit Sicherheit ein Herrn Medvedev nicht zu einer sanfteren Wortwahl bewegen. Ja, was haben wir hier? 12 von 16 Bundesländern stoppen Erstaufnahme von Schutzsuchenden. Hier geht es um die Migration. Als Folge des Ukraine-Krieges flüchteten viele Menschen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland. Zusammen mit Asylbewerbern aus anderen Ländern stellen sie für das System eine hohe Belastung dar. Daher sperren sich nun 12 Bundesländer, weitere Schutzsuchende aufzunehmen. Eine Änderung der grundlegenden Politik des Einwanderungslandes Deutschland, Fragezeichen. Wir werden sehen, wie das tatsächlich weitergeht. Man kann es ja quasi fast nicht glauben. So, Wir springen ein bisschen hin und her, blicken ja auf ein weiteres Show-Element. Es wird immer wieder in kleinen Meldungen gezeigt, um was es sich hier tatsächlich handelt. Zweite Karriere für Ex-Präsident Barack Obama gewinnt Emmy als bester ... Ja, als bester Erzähler bekommt er die Auszeichnung, darf sich nun hier drüber freuen. Ist Erzähler in einer Netflix-Doku-Serie. Aber ja, ihr seht auch hier den Charakter der Show, der immer wieder betont wird. So, bleiben wir in den Vereinigten Staaten. Richterin ordnet unabhängige Prüfung von bei Trump beschlagnahmten Unterlagen ab. Das wird ja auch im Mainstream als ein Erfolg von Trump gewertet. Ein unabhängiger Experte soll die von der US-Bundespolizei FBI im Privatanwesen von Ex-Präsident Donald Trump beschlagnahmten Unterlagen überprüfen. US-Richterin Eileen Cannon ordnete am Montag schriftlich an, einen Experten zu benennen, um das beschlagnahmte Material zu prüfen und Forderungen nach seiner Rückgabe zu untersuchen. Damit gab Cannon der Forderung des ehemaligen Präsidenten statt. Ja, es könnte sehr gut sein, dass sich da etwas Größeres heraus entwickelt, werden wir alles sehen. Und ja, in den USA, bereits auch in der letzten Sendung angedeutet, geht das ja, Privatduell zwischen Trump und Biden weiter. Trump hat ja, Biden hat ja Trump und seine Anhänger als Terroristen mehr oder weniger bezeichnet. Und Trump hat nun bei einer Rallye am Wochenende Trump selbst als Staatsfeind bezeichnet. Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden als Staatsfeind bezeichnet. Er kündigte außerdem eine Gegenreaktion zur FBI-Durchsuchung seines Anwesens an. Ja, wird richtig, richtig interessant werden. Wir haben hier einen Artikel über Trump und Putin. Einfluss auf Rechtsextreme. Putin hat die Funktion, die vorher Trump hatte. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Und ja, hier nochmal ein Wort zu Biden. Er sagt, dass die Trump-Supporter oder Trump-Unterstützer eben keine Bedrohung mehr für ihr Land sind, nachdem er eben hier in seiner Rede Gegenteiliges behauptet hat. Und wenn wir die Bilder hier nochmal sehen, vor diesem wunderbaren Rot, dann müssen wir uns fragen, wer tatsächlich das Drehbuch geschrieben hat. Denn ja, diese Rede war für viele, viele Amerikaner der Tropfen, der das Fass tatsächlich zum Überlaufen gebracht hat. Und ja, wir haben die Situation gehabt, dass sowohl Biden als auch Trump innerhalb einer Woche im gleichen Ort in Pennsylvania gesprochen haben. Und ja, hier gibt es ein Video, die diese beiden Reden vergleichen. Und die können wir uns auch einfach mal anschauen. So kurz reinschauen hier. Ja, Donald Trump wird bejubelt von Tausenden, weiß es nicht genau, vielleicht Zehntausenden von Menschen. Und ja, wir schauen uns dann im Gegensatz den beliebtesten Präsidenten aller Zeiten an. So much of you. Ja, ich denke auch hier wird es den Menschen gezeigt, wer tatsächlich der Präsident der Menschen ist. Ja, best yet to come. Und ja, immer wieder kleinere Skandale. Wut in der US-Bevölkerung. Biden verbrachte 40% seiner bisherigen Amtszeit im Urlaub. Gott sei Dank wird der ein oder andere sagen, stellt euch vor, er wird tatsächlich 100% durcharbeiten. Was würde denn dann für Katastrophen herauskommen? So, Donald Trump, der Dynasty-Killer. 2023 wird das erste Jahr seit Jahrzehnten sein, dass keine Mitglieder der Bush-Familie, der Cheney-Familie, der McCain-Familie oder der Clinton-Familie in einer offiziellen Amt sieht. Auch das ist natürlich ein kleinerer Hinweis, dass hier gewisse Eliten aus ihren Machtpositionen gedrängt werden sollen, wenn das alles auch so zu glauben ist. Was weiß Donald Trump genau über Emmanuel Macrons ungezogene Schlafzimmerpossen? Die Behauptung des ehemaligen US-Präsidenten, das FBI habe während einer Razzia im Haus von Mar-a-Lago ein geheimes Dossier über den französischen Premierminister an sich genommen, hat die Zunge wedeln lassen. Wie hier das Ganze formuliert wird. Ja, was wird über die Akten, die es da bei dieser Razzia beschlagnahmt wurden, tatsächlich herauskommen? Und ja, es wird mit Sicherheit das ein oder andere pikante Detail geben, das uns dann auch erreicht. Ja, von Washington nach Paris, nach Rom. Und dort hat sich in den letzten Tagen eventuell ein äußerst, äußerst entscheidendes Ereignis abgespielt. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erst noch eine kleine Aussage vom Papst. Populisten tarnen sich als Heilsbringer in Krisenzeiten. Das ist ja eine Sache, die Donald Trump immer wieder vorgeworfen wird, auch Putin und so weiter. Auch hier gilt es ja weiterhin, sich die eigenen Gedanken zu machen. Und ja, das tun ja auch viele, viele Menschen, die Trump zwar gut finden, ihn aber nicht als Heilsbringer bezeichnen würden. So, jetzt geht es um den päpstlichen Paukenschlag, den ich da bereits angedeutet habe. Franziskus greift in den Malteserorden ein. Ja, der Papst und der Malteserorden steuerten seit Jahren auf einen Showdown zu. Nun hat Papst Franziskus das international anerkannte Völkerrechtssubjekt an die enge Leine genommen und die Führung fast komplett ausgetauscht. Und ja, hier heißt es, Papst entlässt Malteser, Großkanzler, böse Lager und löst den Rat auf. Ja, wer sich ein bisschen mit gewissen Hintergründlichkeiten beschäftigt hat, der weiß, der vermutet, wo der Malteserorden denn in einer gewissen Hierarchie steht. Und dass es hier nun wohl einen offenen Bruch zwischen dem Orden und dem Vatikan gibt, ist ja für viele tatsächlich ein großes, großes, großes Zeichen, dass hier ja gewisse Dinge tatsächlich beendet wurden. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber ja, was momentan im Vatikan los ist, auch die Anordnung, dass die Gelder der katholischen Kirche alle in die Vatikanbank fließen müssen bis Ende September, durchaus bemerkenswert. Und ja, man merkt schon, dass sich hinter den Kulissen einiges bewegt. Bleiben wir in Italien. Weitere Festnahmen gab es hier, aber in der letzten Sendung bereits angedeutet. Mehr als 30 mutmaßliche Mafiosi in Italien festgenommen. So, ich spreche immer wieder über die drei Säulen, vielleicht schon die drei ehemaligen Säulen, Washington D.C., City of London und dem Vatikan. Und so springen wir nun tatsächlich nach London, wo überall diese Kameras inzwischen aufgestellt wurden und man in Großbritannien, in England ganz, ganz langsam in eine Art Orwellsche Realität schlittert. Und ja, da haben wir einen neuen Star am Himmel. Liz Truss, die neue Maggie Thatcher. Queen muss sie zum Boris-Nachfolger machen. Also die neue Premierministerin von Großbritannien. Was haben wir hier für eine Dame, die den Briten und der Welt vorgesetzt wird? Ja, Johnsons Nachfolgerin Truss muss liefern, heißt es hier. Und ja, die erste Ministerin schmeißt hin, bevor Liz Truss überhaupt angefangen hat. Wir werden sehen, wie erfolgreich diese Regierung sein wird. Ja, wie es der Zufall so will, ist sie auch wohl ein Mitglied im World Economic Forum. Die Welt ist einfach immer wieder äußerst klein. Sie hat eine sehr klare Meinung, wenn es um gewisse kriegerische Eventualitäten geht. Truss sagt, dass sie bereit sei, den Atomknopf zu drücken, falls sie zur britischen Premierministerin gewählt wird. Ja, wunderbar. soll uns alle nicht stören. Und ich habe noch einen weiteren kleinen Hinweis, die ebenfalls zeigt, wie eng gewisse Strukturen doch im Königreich geknüpft sind. Ein Tweet von Liz Truss aus dem Jahr 2011. Hier heißt es, ich habe Jimmy Savile immer wieder im Flying Pizza in der Street Lane gesehen. Ja, er hatte immer einen guten, er war immer gut drauf, immer ein gutes Spirits. Und es hat sie getwittert zu seinem Tod. Wer nicht weiß, wer Jimmy Savile ist, ja, der soll sich mal über ihn informieren. Ich denke, die meisten meiner Zuschauer haben das schon mitbekommen. Ja, wo wir bei dieser Thematik sind, kurz ein Artikel vom Spiegel. Nur noch ein bisschen, dann darfst du nach Hause gehen. Kinder bei Dreh von Ulrich Seidel-Film offenbar ausgenutzt. Ulrich Seidel gilt als Starregisseur des deutschsprachigen Kinos. In seinem neuen Film geht es auch um Pädophilie. Ja, nun ist klar geworden, am Set wurden rumänische Kinder offenbar Gewalt und Nacktheit ausgesetzt. Der Sumpf ist tief. Ja, wir blicken nochmals nach China. Tausende Kunden waren plötzlich ohne Geld. Jetzt gibt es mehr als 200 Festnahmen. Was ich damit sagen will, jetzt mit den letzten Meldungen, also wir haben die drei Säulen angeschaut, wir blicken jetzt nach China. Wir sehen, dass weltweit gewisse Vorgänge publik werden, die zeigen, dass es sich ja entweder um Säuberungsaktionen handelt oder dass wir ja einen hybriden Krieg zwischen elitären Kreisen beobachten dürfen, wo natürlich das Wenigste an die Oberfläche kommt. Aber ja, die Welt, die uns präsentiert wurde, findet ihr Ende. Und man kann davon ausgehen, dass im Hintergrund hier ja die Strukturen, die die letzten 100 Jahre rund tatsächlich gesagt haben, wo es lang geht, nun immer mehr aus dieser Rolle gedrückt werden. Und ja, wie gesagt, ein äußerst, äußerst spannendes Spiel, was uns hier präsentiert wird. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eine Zeit erleben werden, in der all diese Verbrechen der letzten Jahrzehnte der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und das ist meines Erachtens der erste Punkt, über den man sich durchaus positiv äußern darf. Ich weiß nicht, was denn kommt. Ich weiß allerdings, oder ich stelle fest, dass die Welt, die uns vorgegaukelt wurde, eben nun zerschlagen wird. Und ja, das ist meines Erachtens der erste Schritt, und ein bisschen weitergeht, werden wir sehen. Gut, bleiben wir kurz in China. Lockdown in Chengdu verlängert. Die Lockdowns in China natürlich auch immer mit zweierlei Augen zu betrachten. Einerseits wird der Welt und vor allem den Chinesen gezeigt, wie gut es denn die kommunistische Partei mit den Menschen meint. Auf der anderen Seite könnte man natürlich argumentieren, dass gewisse Aktionen auch dazu führen sollen, dass China von innen heraus eine Reinigung erfährt. Auch da kann man nur über gewisse Dinge spekulieren. So, und ganz zum Schluss hatten wir heute noch gar nicht, kommen wir noch zum Thema Corona. In Österreich, in Wien, hat der Kanzler Nehammer Corona. Leider war er nur dreimal geimpft, und vielleicht wäre es mit einer vierten Impfung zu verhindern gewesen. Ich denke, so wird man argumentieren, für all diejenigen, die es irgendwie noch glauben können. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ja, Mädchen nehmen deutlich mehr Antidepressiva. Eine Studie über die Lockdown-Folgen, auch das nichts, was erst seit gestern klar geworden ist, sondern es hat sich von Anfang an angekündigt, und böse Zungen würden behaupten, dass ja Corona vor allem die Kinder ins Visier genommen hat, und das ja mit voller Absicht. Ärzteverband warnt vor möglichen Dauerschäden durch Maskenpflicht. Wer hätte es gedacht? Kein Pandemie-Management ohne Ethik, heißt es hier. Streeck sieht den Omikron-Impfstoff nicht als einen Game-Changer an. Ja, dass man sich überhaupt noch drüber unterhält. Und ja, hier heißt es, die Ampel streicht Maskenpflicht in Flugzeugen. Das hat man sich ja selber erwischen lassen. Jetzt dürfen alle anderen auch ohne Masken fliegen, was natürlich eine durchaus positive Entwicklung ist, sage ich mal. Aber ja, wie kann man dann noch die Maskenpflicht im Bus und Bahn zum Beispiel rechtfertigen? Wenn ich jetzt beim Langstreckenflug über 10,5 Stunden keine Maske tragen muss, wieso muss ich dann bei einem 5-Minuten-Trip in die Innenstadt eine Maske aufziehen? Ihr merkt, auch hier krachen die Narrative zusammen. Und ja, man hat versehentlich wohl Entwarnung gegeben. Lauterbach-Ministerium, wir waren es nicht. Das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz hat am Freitag auf einmal Corona-Entwarnung gegeben. Ja, Corona ist vorbei. Ich denke, auf das kann man sich ganz langsam einigen. Und ja, das Gleiche denkt sich wohl auch der beliebteste Ministerpräsident aller Zeiten. Ministerpräsident beim Oktoberfest. Söder will ohne Maske auf die Wiesen. Wegen der Pandemie ist das Oktoberfest zweimal in Folge ausgefallen. In diesem Jahr soll das größte Volksfest der Welt wieder starten. Bayerns Ministerpräsident hält die Corona-Lage für stabil und rät zur Entspannung. Ja, was ist da nur mit unserem guten Markus passiert? Aber wir wissen ja, er hat ja letzten Winter ein bisschen nachgedacht. Die CSU stellt sich nun schon mal auf für das, was nach der Pandemie kommen könnte, zumindest aus ihrer Sicht. Nun gut, zurück zu Lauterbach. Alarmstufe Rot in den Kliniken. CSU-Minister geht auf Lauterbach los. Ja, deutet Ähnliches an. Die CSU wie auch die CDU kann sich ganz, ganz schlecht erinnern, wie sie denn in Regierungsverantwortung gehandelt haben während der Opposition, während der Pandemie, Entschuldigung. Und hofft, dass der Wähler ebenfalls so vergesslich ist, wie er das bis jetzt immer war. Und ja, dann war Markus Lanz noch bei Lauterbach. Kann er noch anderes als Corona-Politik? Aktuell gäbe es für den Gesundheitsminister Dringenderes zu tun. Warum fragt ihn niemand danach? Bei Markus Lanz bewirbt Lauterbach gleich wieder Paxlovid. Ja, das kann am besten ein Lobbyist, wie er im Buche steht, ich sag's mal so. Markus Lanz, andersrum, wirft Karl Lauterbach Erziehung durch Angst vor. Auch das schon, ja, fast Orwellsche Ausdrücke. Nach der Sommerwelle ist vor der Herbstwelle, könnte das aktuelle Motto des Bundesgesundheitsministers sein. Der frühere Stammgast von Markus Lanz war wieder einmal zu Gast und bemühte sich erfolgreich, seinen Ruf als Warner gerecht zu werden. Da hat er gleich auch ein bisschen geschimpft oder gewarnt, dass hier eine Kindervariante kommen könnte, die ganz schlimm wird, aber wahrscheinlich kommt sie eh nicht, aber er wirft trotzdem immer diese Begriffe in den Raum und ja, einem Markus Lanz wird es auch ganz langsam zu bunt und ja, da hat er eben ein solches Wort gewählt, Erziehung durch Angst. Und ja, zum Ende der Sendung blickt man nochmal auf das mysteriöse Nachtleben von Karl Lauterbach. Ja, wer will tatsächlich wissen, was Karl Lauterbach in der Nacht macht? Er twittert nicht selten zu später Stunde. Und da fragt man sich natürlich, wie man dann zu gewissen Zuständen gekommen ist. Und ja, vielleicht ist er auch einfach nur durcheinander. Denn, und ja, das hat der ein oder andere auch bei sich selbst feststellen dürfen, die Lockdowns brachten das Sexleben von Primaten durcheinander. Und ja, das der Mensch vom Affen abstand, sind wir alle klar darüber, dass der eine durchaus immer noch eine gewisse Nähe zu unseren nächsten Verwandten in Anführungszeichen hat, sehen wir auch. Und ja, dass da das gute alte Sexleben, das durchaus ja einen gewissen Einfluss auf den Gemütszustand, vor allem bei Männern hat, durcheinandergekommen ist, merken wir eventuell sogar an gewissen Entscheidungen. Nun gut, das soll jetzt wirklich nicht zu weit führen, ist die letzte Meldung für heute. Ich habe heute keine Tipps und Tricks dabei, da ich mich eigentlich jetzt mehr mit den Meldungen, die beschäftigt habe. Ich mache das von Mal zu Mal, wie es gerade kommt. Das nächste Mal werde ich mit Sicherheit wieder was zu erzählen haben, was außerhalb dieser digitalen Welt von Bedeutung ist. Und ja, ich denke, die meisten von euch haben genug Inspiration in sich und brauchen nicht immer eine Handlungseinweisung von außen. Ich wünsche allen wirklich viel Kraft weiterhin in dieser durchaus herausfordernden Zeit. Ich wünsche den Menschen die Zeit, sich mit gewissen Dingen zu beschäftigen, die Ruhe zu finden. Und ja, ich wünsche den Menschen, dass sie sich eben nicht täglich hier mit diesen Themen verbinden und ja, von ihnen in diesen Sumpf hineingezogen werden. Ich denke, das ist eine unnötige Geschichte. Ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch wichtig, sich mit aktuellen Themen zu beschäftigen, um ja einfach ein bisschen mitreden zu können. Auf der anderen Seite ja, wissen wir alle, dass die wahren, relevanten Themen nicht von Bild, Spiegel, Standard, CNN und so weiter gebracht werden, sondern ja viel eher in einem guten Gespräch zu finden sind. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch bedanken für die Unterstützung, für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.